Ja, jeden Dienstag kommen wir hier zusammen, um im Lobpreis zu Gott aufzuschauen, ihn anzubeten, ihm zu danken, dass er uns immer wieder mit seiner Gegenwart beschenkt. Und das ist wunderbar, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Dieser Vers aus dem Johannesevangelium, aus dem 3. Kapitel, Vers 16, ist gleichsam für mich so ein roter Faden, der sich durch die ganze Bibel zieht, vom ersten Tag an, wo über das öffentliche Wirken Jesus berichtet wird, bis zum letzten, um dem es heute geht, im 15. Kapitel des Markus-Evangeliums. Und Jesus sagt ja selber dann auch, als der gute Hirte im 10. Kapitel, Vers 10, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Und bei der Auferweckung des Lazarus sagt er im Johannesevangelium, Kapitel 11, Vers 26, jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Das finde ich sowas von genial, dass Jesus uns das schon zuspricht, weil es mir und vielen anderen jegliche Angst auch vor dem Sterben nimmt, weil ich weiß, der Tod ist nicht das Ende, sondern der Anfang des neuen Lebens. Und ich habe euch ja immer schon von meiner Begeisterung erzählt über die himmlische Wohnung, wo Jesus ja sagt im 14. Kapitel, die habe ich schon für euch vorbereitet und wo ich mich immer darauf verlasse, dass an meiner Wohnung schon mein Name Helmut Hane steht. Und natürlich an eurer Wohnung. Wunderbar ist das. Und so kann die Bibel immer wieder auch sagen, Segen und Fluch, Leben und Tod lege ich dir vor, wähle das Leben. Also das ist Gottes ganz erklärte Absicht für dich, für mich, für jeden von uns, dass er will, dass wir leben und dass unser Leben gelingt und das gelingt uns mit ihm, hier schon auf Erden und nach dem Tod in der Ewigkeit. Und darum soll es auch heute in dem 15. Kapitel gehen, wo ich einiges dazu sage. Wie immer habe ich drei Punkte mitgebracht, wie Jesus den Menschen an seiner letzten irdischen Etappe begegnet. Also erstens, Jesus begegnet Pilatus. Zweitens, Jesus begegnet Simon von Cyrene. Und drittens, Jesus begegnet dem römischen Hauptmann. Also erstens, Jesus begegnet Pilatus. Ich lese da die Verse 1 bis 15 vor aus dem 15. Kapitel des Markus-Evangeliums. Gleich in der Frühe fassten die hohen Priester, die Ältesten und die Schriftgelehrten, also der ganze Hohe Rat, über Jesus einen Beschluss. Sie ließen ihn fesseln und abführen und lieferten ihn Pilatus aus. Pilatus fragte ihn, bist du der König der Juden? Er antwortete ihm, du sagst es. Die hohen Priester brachten viele Anklagen gegen ihn vor. Da wandte sich Pilatus wieder an ihn und fragte, willst du denn nichts dazu sagen? Sieh doch, wie viele Anklagen sie gegen dich vorbringen. Jesus aber gab keine Antwort mehr, sodass Pilatus sich wunderte. Jeweils zum Fest ließ Pilatus einen Gefangenen frei, den sie sich ausbitten durften. Damals saß gerade ein Mann namens Barabbas im Gefängnis, zusammen mit anderen Aufrührern, die bei einem Aufstand einen Mord begangen hatten. Die Volksmenge zog zu Pilatus hinauf und bat, ihnen die gleiche Gunst zu gewähren wie sonst. Pilatus fragte sie, wollt ihr, dass ich den König der Juden freilasse? Er merkte nämlich, dass die hohen Priester nur aus Neid Jesus an ihn ausgeliefert hatten. Die hohen Priester aber wiegelten die Menge auf, lieber die Freilassung des Barabbas zu fordern. Pilatus wandte sich von Neuem an sie und fragte: Was soll ich denn mit dem tun, den ihr den König der Juden nennt? Da schrien sie: Kreuzige ihn! Pilatus entgegnete: Was hat er denn für ein Verbrechen begangen? Sie schrien noch lauter: Kreuzige ihn! Darauf ließ Pilatus, um die Menge zufriedenzustellen, Barabbas frei und gab den Befehl, Jesus zu geißeln und zu kreuzigen. Im Markus-Evangelium, zwei Kapitel zuvor, im 13. Kapitel, steht, dass Jesus seine Jünger ermutigt, wenn ihnen so etwas passiert, wie ihm es jetzt eben hier passiert und wo es hier berichtet wird. Wenn sie vor Gerichte gezerrt werden wegen ihres Glaubens. Und da sagt Jesus im Markus-Evangelium im 13. Kapitel, Vers 11, macht euch nicht im Voraus Sorgen. Was euch in jener Stunde eingegeben wird, das sagt. Und was Jesus seinen Jüngern gesagt hat, das hat er ja immer auch zu 100% selber gelebt. Also so auch hier. Er konnte sich darauf verlassen, dass Gott, sein Vater, dass der Heilige Geist ihm in dieser Stunde genau das gibt, was er braucht. Und bei dem ersten, als Pilatus ihn fragt, bist du der König der Juden, antwortet Jesus ganz geschickt, du sagst es. Das war wirklich die Weisheit Gottes, denn damit ist klar, Pilatus sagt es, er ist der König der Juden. Jesus behauptete das noch nicht mal von sich. Jesus ist sehr zurückhaltend mit solchen Titeln. Jesus beschreibt sich oft dann auch als der Menschensohn. Also er ist nicht der, der seine Person herausstellt. Er ist die personifizierte Liebe. Und dann ist natürlich die zweite Frage, als Jesus schweigt, wundert das den Pilatus und er fragt ihn, wieso gibst du denn keine Antwort? Und er gibt keine Antwort mehr. Und jetzt mit Blick auf die Aussage, die Jesus da zuvor als Ermutigung für seine Jünger getan hat, ist ja dann hier die Frage, ja, ist hier eine Panne passiert? Hat hier der Heilige Geist ihm nichts mehr gesagt? Warum sagt Jesus nicht? Wir würden ja hoffen, er bringt es auf den Punkt, sodass Pilatus so überzeugt ist, dass er ihn freispricht. Aber Jesus sagt gar nichts. Und ich möchte mal behaupten, hier fällt selbst dem Heiligen Geist nichts mehr ein, was helfen könnte. Und das, finde ich, ist die furchtbarste Situation, in die ein Mensch geraten kann. Wenn Gott sprachlos wird, wenn Gott nichts mehr sagt, wenn Gott verstummt, angesichts von Dummheit, Feigheit und Feindseligkeit. Da kann es in der Tat ja das genau Richtige sein, nichts zu sagen, denn jedes Wort ist zu viel. Pilatus, so viel Macht er hat als römischer Statthalter, so feige ist er in der ganzen Person. Der Evangelist Matthäus berichtet ja noch, dass die Frau des Pilatus einen schrecklichen Traum hatte und zu ihm hinkommt und ihm sagen lässt, lass die Hände von diesem Mann, also von Jesus, er ist unschuldig, denn wegen ihm hatte ich einen schlechten Traum. Aber Pilatus lässt sich davon leider nicht beeinflussen. Anders als Josef, der auch von Gott durch einen Engel einen Traum erhält und der ihm sagen lässt, nimm Maria und das Kind an und dann gehe in dieser Nacht mit Maria und dem Kind nach Ägypten und so weiter. Da heißt es immer kurz und bündig, Josef stand auf und tat, was ihm der Engel gesagt hatte. Also Gott leitet uns, wenn wir uns leiten lassen. Pilatus lässt sich nicht leiten. Stattdessen führt er dann eine theatralische Geste auf, die auch nur wieder Matthäus berichtet, im 27. Kapitel, Vers 24. Pilatus lässt eine Schüssel mit Wasser kommen und sagt, er will sich reinwaschen und er fügt hinzu, ich bin unschuldig am Blut dieses Menschen. Also er wäscht seine Hände in Unschuld, wie wir das ja oft immer wieder als allgemeine Aussage haben, wenn jemand sich um die Wahrheit drückt. Ja, und so wie Pilatus, so handeln viele Mächtige heute. Sie tragen die Verantwortung, treffen falsche Entscheidungen und sagen dann, ich habe damit nichts zu tun. Also die Pilatusse sind auch bis heute nicht ausgestorben. Da komme ich dann nachher nochmal drauf zurück. Ja, die zweite Person, denen Jesus dann erst am Kreuz begegnet, aber immerhin, ist dieser Barabbas. In einigen Evangelien heißt es, er war ein Räuber. Aber das trifft es nicht ganz. Wenn man jetzt das so zugrunde legen würde, wie Jesus in dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter sagt und wie das ja auch häufig tatsächlich vorkam, dass Menschen, die durch die Schluchten nach Jericho gingen, von Räuberbanden überfallen wurden, die sie ausraubten, halb tot schlugen und dann liegen ließen. So einer war dieser Barabbas nicht. Er war ein fanatischer Nationalist, der gegen die römische Besatzungsmacht kämpfte. Da gab es ganz unterschiedliche Gruppen. Eine dieser Gruppen hieß die Sikarii, übersetzt die Dolchträger. Und sie hatten tatsächlich den Dolch immer unterm Obergewand und haben davon reichlich Gebrauch gemacht. Und so muss es auch hier gewesen sein mit Barabbas und seinen Leuten. Einmal hat er den Falschen erwischt, er hat ihn umgebracht und dafür ging er ins Gefängnis. So, und nun kommt das Ding, dass die hohen Priester und die Vertreter des Hohen Rates die Menge aufstacheln, doch für die Freilassung den Barabbas vorzuschlagen und nicht den Jesus zu akzeptieren, den Pilatus ihnen geben wollte. Also die Leitung des Hohen Rates und die Menge, die da dabei ist, entscheidet sich für den Mann des Blutvergießens statt für Jesus, den Friedensfürsten. Statt den Frieden zu wählen, wählen sie den Krieg. Statt Liebe wählen sie Hass und Gewalt. Und das war eine fatale Fehlentscheidung. Wie Jesus ja vorausgesagt hatte, trat dann das Verheerende ein. Im Jahre 70 wurde Jerusalem komplett zerstört und Israel vernichtet. Das war im Grunde die Auswirkung dieser Fehlentscheidung. Hätten sie sich Jesus zugewandt, hätten sie Jesus als den akzeptiert und angenommen, der er war, nämlich die Liebe Gottes, wäre Jerusalem vermutlich nie zerstört worden. Denn die Römer waren in sich, das muss man ganz ehrlicherweise sagen, sehr großzügig zu den Völkern, die sie unterworfen haben, also auch Israel. Alle Völker konnten ihre Religion ausüben, wie sie wollten. Nur eines tolerierten die Römer nicht, und das waren Aufstände gegen Rom. Wenn sich das wiederholte, dann wurden die Völker von den Römern rigoros platt gemacht, so wie es dann in Jerusalem und in Israel passierte. Das war die Folge. Wenige Jahrzehnte später. Und so gilt es auch heute immer wieder zu gucken, wie entscheiden wir uns, weil manche Dinge rächen sich Jahre später. Ja, und dann ist noch die Menge, die da schrie, kreuzige ihn. Ich bin immer wieder früher auch mal gefragt worden, wie das denn zu erklären wäre, dass das Volk so schnell seine Meinung ändert. Also so schnell von dem Jubelruf Hosianna zu dem vernichtenden Ausruf, kreuzige ihn. Also auch in Kommentaren ist da immer wieder viel gerätselt worden, wie denn Menschen schnell ihre Meinung ändern. Nun gut, Menschen ändern schnell ihre Meinung, aber das hat hiermit gar nichts zu tun, aus meiner Sicht. Das sind einfach andere Leute. Die Menschen, die Hosianna gerufen haben beim Einzug in Jerusalem, waren wirklich von Jesus begeistert. Sie hielten viel von ihm und deshalb sagten sie ja oft auch, Jesus predigt ganz anders als unsere Schriftgelehrten. Wir sehen es auch daran, dass Jesus ja ganz öffentlich im Tempel gelehrt hat und dass die Schriftgelehrten oft und die Pharisäer sagten, Sie würden ihn ja gern festnehmen und umbringen, aber sie trauten sich nicht wegen der Menge, die dabei war. Also sie hatten keine Möglichkeit, ihn unauffällig festzunehmen und zu beseitigen. Und daran sehen wir ja, eine große Menge des einfachen Volkes stand auf der Seite Jesu und war von ihm begeistert, so begeistert, dass sie ihn ja nach der Speisung der 5000, wollten sie ihn ja fast mit Gewalt zum König machen. Und Jesus hat sich ihnen entzogen, weil er ganz anders eben dachte als in einer irdischen Königsherrschaft. Aber wir sehen daran, es gab schon die und das würde ich mal so behaupten, die größere Menge des Volkes stand auf der Seite Jesu und war von ihm sehr angetan und berührt. Aber eine kleinere Menge, und dazu gehörte der Hohe Rat, fühlten sich durch ihn bedroht und ja, in ihrer Macht eingeschränkt. Und deshalb wollten sie ihn beseitigen und töten. Ja, und wie ist nun dieser Pilatus einzuschätzen? Als ich so den Impuls vorbereitet hatte, dachte ich mir im Stillen, naja, sowas Schäbiges wie der Pilatus, das könnte mir, also dir und mir, ja nun wirklich gar nicht passieren. Bin ich auch nach wie vor überzeugt. Aber dann kam mir doch der Gedanke, im Brustton dieser Überzeugung hatte Petrus auch schon mal was gesagt und es ging dann komplett schief und ich kam so ein bisschen ins Grübeln und dabei ist mir dann Folgendes eingefallen. Wir können sogar drei dazu nehmen in dem Vergleich, Pilatus, Judas und Petrus. Alle drei begehen eine schwere Verfehlung im Hinblick auf Jesus. Pilatus trifft die Entscheidung, ihn zu kreuzigen. Judas liefert ihn an den Hohen Rat aus, gegen Geld. Und Petrus verleugnet ihn. Also alle drei haben wirklich eine schwere Verfehlung gemacht. Aber eins ist mir aufgefallen, und da dachte ich mir, das wird keiner von uns tun, dass sich doch Pilatus und Judas von Petrus gravierend unterscheiden. Nämlich in der Art, wie sie mit dieser schweren Verfehlung umgehen. Pilatus schiebt das einfach von sich und wäscht, wie er selber sagt, seine Hände in Unschuld. Er tut so, als hätte er gar nichts damit zu tun, obwohl genau er es ist, der die Entscheidung trifft. Also er ist einfach verlogen, heuchlerisch und feige. Und er schiebt die Verantwortung einfach von sich weg. Er hat damit gar nichts zu tun. So bildet er sich's ein. Und das finden wir ja heute auch bei etlichen Leuten auf der Welt, die mit Gewalt ihre Länder unterdrücken und immer behaupten, dass sie was Gutes fürs Volk tun. Also Pilatus gibt es heute mehr als genug. Und dann ist da Judas. Ja, Judas verrät Jesus gegen Geld, aber als er sieht, das war nicht richtig, will er das Geld zurückgeben und Jesus frei haben. Aber der Hohe Rat lässt sich nicht darauf ein. Und jetzt macht Jesus Judas genaue Gegenteil als Pilatus. Er nimmt die volle Schuld auf sich und sagt, damit hat mein Leben keinen Wert mehr. Und bringt sich um. Das ist auch eine völlig falsche Art, auch mit schwerwiegender Schuld umzugehen. Ja, und ihr ahnt schon, was das Richtige ist. Das macht Petrus. Als Petrus erkennt, wie schwer er sich gegen seinen Herrn und Meister verhalten hat, wie schwer daneben, weint er bitterlich und er kehrt um. Er kann da nichts anderes machen, als warten, bis Jesus wieder auf ihn zugeht. Und davon hatte ja letztes Mal Waltraud im 14. Kapitel von Markus berichtet. Also Petrus ist der, der letztendlich das genau Richtige macht. Er trifft eine schwere Fehlentscheidung und er wendet sich in seiner Not, beziehungsweise ist dann wieder offen für die Begegnung mit Jesus. Und das ist das, was ich meine, was wir von dieser Begegnung Jesu mit Pilatus lernen können. Was immer bei uns krumm läuft, was immer schief läuft, nicht du brauchst urteilen, nicht du brauchst denken, wenn er so schief gelaufen ist, dann werde ich das nie mehr machen. Geh zu Jesus, bring ihm deine Gedanken höre auf ihn und dann geh den Weg mit ihm weiter. Egal, was passiert. Denn heute ist mir dann, als ich das vorbereitet habe, so neu klar geworden, Jesus sagt zu mir und zu uns, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Das gilt für andere und das gilt jetzt für jeden von uns genauso. Also ich, Helmut, will nicht über das richten, was Helmut tut, vielleicht in bester Absicht, und was trotzdem schief ist. Jesus ist der Herr meines Lebens. Er ist der Herr auch all meiner Fehler. Und das finde ich wunderbar. Das ist jedenfalls meine persönliche Überzeugung. Und damit bin ich jetzt gut 70 Jahre hier auf Erden gut gefahren. Deshalb die Einladung, tu es genauso. Was immer dich belastet, was immer schief läuft, gehe hin zu Jesus und, wie wir in einem Lied singen, neig dich zu seinen Füßen, denn er ist dein guter Hirte. Ja, damit komme ich zum zweiten Punkt. Die sind jetzt übrigens alle deutlich kürzer, besonders der dritte nachher. Also jetzt der zweite, Jesus begegnet Simon von Cyrene. Ich lese die Verse 15 Kapitel, Vers 20 bis 24. Dann führten sie Jesus hinaus, um ihn zu kreuzigen. Einen Mann, der gerade vom Feld kam, Simon von Cyrene, den Vater des Alexander und des Rufus, zwangen sie, sein Kreuz zu tragen. Und sie brachten Jesus an einen Ort namens Golgotha, das heißt übersetzt Schädelhöhe. Dort reichten sie ihm Wein, der mit Myrrhe gewürzt war, er aber nahm ihn nicht. Dann kreuzigten sie ihn. Also Jesus, als der am Kreuz Verurteilte, musste wie die anderen beiden sein Kreuz zu der Hinrichtungsstätte tragen. Das war in der Regel ein schwerer Balken, der dann in die Erde gerammt wurde und dann wurden Querbalken draufgesetzt und die Verurteilten wurden daran festgenagelt. Davor aber ging eben diese kleine Kohorte von 4 Soldaten, dem Hauptmann und eben dem Verurteilten, gingen mit einer Aufschrift, weshalb sie denn verurteilt worden waren, durch viele Straßen der Stadt Jerusalem, gerade auch durch enge Gassen. Man wollte damit eine Abschreckung erzielen bei der Bevölkerung, sich zum Beispiel nie einem Aufstand anzuschließen. Und nun kommt Jesus an den Punkt, wo er einfach nicht mehr kann. Die anderen Evangelisten berichten, er bricht dreimal zusammen. Und dann nehmen die Römer einen, der einfach daherkommt, und zwingen ihn, das Kreuz für Jesus zu tragen. Das ging ganz einfach. Ein römischer Soldat nahm die Lanze und legte die stumpfe Seite auf die Schulter des Menschen, den er da eben einspannen wollte. Und damit war gesagt, du musst jetzt das tun, was ich dir auftrage, sonst bekommst du nicht nur die stumpfe Seite zu spüren, sondern die scharfe. Nun wird hier berichtet, dass ein Mann namens Simon von Cyrene gerade vom Feld kommt. Simon von Cyrene, Cyrene oder Kyrene. Kyrene ist ein Ort in Nordafrika. Hier gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Die erste, die ich mal nenne, die eher etwas nicht so wahrscheinlicher ist, von den Exegeten her oder von den Kommentaren, dass Simon geboren war in Cyrene, aber dass er jetzt irgendwo in einem der umliegenden Dörfer wohnte und gerade vom Feld kam. Die andere Variante ist, er wohnte weiterhin in Nordafrika, in Kyrene, und wie jeder gläubige Jude wollte er zumindest einmal im Leben am Passafest in Jerusalem teilnehmen. Aber wie auch immer es ist, Simon kommt daher, egal ob jetzt von der Feldarbeit oder ob er als Pilger in Jerusalem war, auf das, was ihn jetzt erwartete, war er auf keinen Fall eingestellt. Entweder er wollte von der Feldarbeit nach Hause, oder er kam als Pilger nach Jerusalem, um sich am Fest zu freuen, aber nicht, um für einen zum Tode Verurteilten das Kreuz zu tragen. Also er muss bestimmt sauer gewesen sein, auf die Römer, vielleicht sauer sogar auf Jesus, von dem er ja nicht wusste, weshalb er verurteilt worden war. Und nun ist das Erstaunliche, dass dieser Mann, der vom Feld kommt, mit Namen und sogar Geburtsort genannt wird, Simon von Cyrene, und noch dazugefügt wird, der Vater des Alexander und des Rufus. Also damit will der Evangelist Markus natürlich was erreichen, sonst hätte er die Namen da gar nicht hingeschrieben. Und zwar wollte er damit erreichen, als das Evangelium dann geschrieben war, dass Leute wussten, wer war das denn, von dem hier erzählt wird. Und damit sehen wir, dass Simon von Cyrene durch diese missliche Lage zum christlichen Glauben gefunden haben muss, dass er, seine Frau und auch die beiden Söhne zur ersten christlichen Gemeinde gehörten. Wir wissen das aus dem Brief des Apostels Paulus an die Römer, wo er im 16. Kapitel Vers 13 schreibt, grüßet Rufus, der vom Herrn auserwählt ist, grüßt seine Mutter, die auch mir zur Mutter geworden ist. Also man geht davon aus, dass auf jeden Fall dieser Rufus, vielleicht auch sein Bruder, vielleicht auch seine Mutter und sein Vater, wenn sie noch gelebt haben, zur christlichen Gemeinde in Rom gehörten. Dann. Aber bis dahin war es ja erst mein Weg. Und da möchte ich mit euch nochmal den Blick drauf werfen. Es ist so, dass während des Kreuztragens dieser Simon von Cyrene von Jesus angerührt worden sein muss. Er muss einfach von ihm bewegt worden sein. So wie nachher auch der Hauptmann. Und er muss gemerkt haben, hier ist noch jemand anderes, als wie die, die ihn verurteilt haben. Er ist unschuldig verurteilt und von ihm geht etwas aus. So wie wir ja in etlichen Kapiteln hatten, dass Menschen nur das Gewand von Jesus berührten, weil sie sagten, es geht von ihm eine Kraft aus. Und damit komme ich wieder auf das, was ich am Anfang sagte, was sich wie ein roter Faden durchzieht. Die Liebe, die Jesus ja nicht nur schenkt, sondern die er selber ist, die strahlt bis zum letzten Atemzug seiner irdischen Zeit hier auf Erden. Er muss diesen Simon so angesprochen haben, dass er nicht mehr von ihm gelassen hat und danach seiner Auferstehung mit zur christlichen Gemeinde gehörte. Von daher kann man ehrlich sagen, so ähnlich wie Paulus im Römerbrief schreibt, im 8. Kapitel am Ende, denen, die Gott lieben, gereicht alles zum Guten. Und so auch sowas Gefährliches oder Unangenehmes, was Simon ertragen musste, es kann dich nicht von Gottes Liebe trennen. So schreibt Paulus im 8. Kapitel, Vers 35 folgende, was kann uns scheiden von der Liebe Christi, Bedrängnis oder Not oder Verfolgung, Hunger oder Kälte, Gefahr oder Schwert? Und es kommt dann halt zu der Überzeugung, nichts. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, die uns in Jesus Christus ein für alle Mal geschenkt ist. Und das finde ich bei diesem zweiten Punkt mit dem Simeon das Tröstliche, wenn die Dinge querlaufen, wenn dir auch Ungerechtigkeit geschieht, wenn es schwierig ist in Beziehungen oder an der Arbeitsstelle, leg das immer wieder in Gottes Hände und vertraue, dass er die Situation ändern kann. Auf jeden Fall bist du in seiner Liebe geborgen, egal wie sich die Dinge entwickeln. Und das finde ich wieder enorm tröstlich, deshalb gehört auch dieser Vers am Ende des 8. Kapitels somit zu meinen Felsworten, auf die ich mich verlasse, neben dem Johannes 3,16, was ich euch auch nur wärmstens empfehlen kann, auswendig zu lernen, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat. Dann weißt du immer den Zielpunkt, auf den Gott mit dir zugeht. Ja, und jetzt noch kurz der dritte Punkt. Jesus begegnet dem römischen Hauptmann. Ich lese die Verse 33 bis 39. Als die sechste Stunde kam, brach über das ganze Land eine Finsternis herein. Sie dauerte bis zur neunten Stunde. Und in der neunten Stunde rief Jesus mit lauter Stimme, Eloi, Eloi, lema sabachthani, das heißt übersetzt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige von denen, die dabei standen und es hörten, sagten: Hört, er ruft nach Elia. Einer lief hin, tauchte seinen Schwamm in Essig, steckte ihn auf einen Stock und gab Jesus zu trinken. Dabei sagte er: Lasst uns doch sehen, ob Elia kommt und ihn herabnimmt. Jesus aber schrie laut auf, dann hauchte er den Geist aus. Da riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten entzwei. Als der Hauptmann, der Jesus gegenüberstand, ihn auf diese Weise sterben sah, sagte er: Wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Mit dieser Aussage, die der römische Hauptmann ja laut getan haben muss, ist er der Erste, der Zeugnis gibt von Jesus als dem Messias, als dem Sohn Gottes, unmittelbar nach seinem Tod. Er ist der Erste. Und was ich dabei auch erstaunlich finde, wenn ihr mal die Zeilen gehört habt davor, die Leute, die da herumstanden, wie viel blödes Zeug die sagen. Ohne Sinn und Verstand. Nur um Jesus zu provozieren. Der Einzige, der sich angemessen verhält, ist dieser römische Hauptmann, der Heide war und der sagt, der zu Jesus aufschaut und dann nur diesen kurzen Satz sagt: Wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Das finde ich wunderbar. Dieses erste Wahrhaftig, das erinnert mich so an die Aussagen Jesu, wenn er sagte: Amen, Amen, das sage ich euch. Also hier wird nochmal was richtig Wichtiges gesagt durch den Mund dieses römischen Hauptmanns. Und die Aussage ist: Jesus war Gottes Sohn und wir wissen heute nach seiner Auferstehung wahrhaftig, Jesus ist Gottes Sohn. Und das Gute ist, er tut das, was wir vorhin auch in den prophetischen Worten gehört haben. Er verspricht dir, du, und dann kannst du deinen Namen einsetzen, also du Wolfgang, du Judith, du Martin, du Elke und jeder von euch jetzt, du bist mein geliebtes Kind, bei dir bleibe ich bis ans Ende der Welt. Und die anderen Worte: Ich bin bei dir, um dich zu trösten. Ich bin der lebendige Quell. In Jesus findest du alles, was du zum Leben brauchst. Er ist für dich und für mich Mensch geworden. Er hat uns mit der Liebe des Vaters beschenkt. Er ist in dieser Liebe geblieben, als der Hohe Rat ihn zum Tode verurteilte. Und Jesus ist auferstanden von den Toten. Ein für alle Mal, er ist bei uns. Amen.